Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Abend. In Bayreuth hat die Regie aus Richard Wagners Ring des Nibelungen das Psychogramm einer verkommenen Sippschaft gemacht. In Salzburg gab es gestern Abend ebenfalls eine dysfunktionale Familie auf der Bühne. Darüber sprechen wir gleich. Auch in Salzburg ein Liederabend mit Tenor Jonas Kaufmann. Wir berichten außerdem aus Locarno, wo das Filmfestival gerade Halbzeit feiert, und über das Eröffnungswoche des Festivals Tanz in Berlin. Tanz im August in Berlin, so rum. Der Tod einer schönen Frau ist ohne jeden Zweifel das poetischste Thema auf der Erde, sagte vor nicht ganz 200 Jahren der amerikanische Schriftsteller Edgar Allan Poe. Warum der weibliche Tod gerade in der Kultur so eine zentrale Rolle spielt, darüber gibt es mittlerweile sehr interessante Bücher zu lesen. Über die Frau als gesellschaftliches Opfer, deren Tod das Überleben der anderen möglich macht. In diesem Sinne könnte man Leos Janáčeks Oper Katja Kabanova lesen, die Regisseur Barry Kosky gestern in Salzburg auf die Bühne brachte. Gesungen wird die Hauptrolle von der Sopranistin Corinne Winters, die über Katja Kabanova im ORF sagte:
All of his women are so complex.
Janáčeks Frauenfiguren sind so komplex und sie sind nie einseitig. Katja ist sehr mit der Erde verbunden. Sie liebt die Natur, sie liebt Vögel und Wasser. Aber sie ist auch sehr verträumt und auch irgendwie in den Wolken. Und vielleicht ist sie auch ein bisschen romantisch und irgendwie idealistisch.
So die Sopranistin Corinne Winters. Was Barry Kosky, der vor allem für seinen knallbunten Operettenstil bekannt ist, aus dieser Frauenfigur macht, das kann ich jetzt unseren Opernkritiker Jörn Florian Fuchs fragen. Herr Fuchs, was zeigt denn Kosky? Zeigt dir diese Geschichte einer unglücklich verheirateten Frau als große Show oder doch eher als innere Seelenstudie?
Letzteres, es gibt ja die zwei Koskys. Der eine, Sie haben es gesagt, ist der Schrille, wo die Figuren meistens auch mal en travestie sind mit den Revue-Elementen. Und der andere ist der psychologisch sehr genau und manchmal auch, wie in diesem Fall, reduziert arbeitende Regisseur. Das Ganze spielt in der Felsenreitschule mit diesen berühmten Arkaden. Die sind hier zugemauert und der ganze Raum besteht vom Dekor her wesentlich aus natürlich den Protagonisten, den Lebendigen, aber einer Vielzahl von Puppen, die mit dem Rücken zum Publikum stehen, die gleichsam mit den Gesichtern die Felsenwand, dieses Felsmassiv dort anstarren, wenn man das so möchte. Und die werden in den einzelnen Szenen immer wieder umarrangiert, da kommt dann ein Vorhang auch und zieht sich zu. Das ist in der Felsenreitschule auch ungewöhnlich, gibt's eigentlich nicht. Und somit ist das ein ganz genau gearbeitetes, sehr präzises Psycho- und psychologisches Theater, das Kosky da entwirft, ohne jeden Schnickschnack und in jedem Moment total eben auf die Partitur und auf diese Geschichte fokussiert.
Und das funktioniert auch auf der Bühne mit dieser, Sie haben es gerade beschrieben, doch sehr großen Felsenreitschule, in der dann eben dieses Seelendrama spielt?
Ja, das Ungewöhnliche ist, dass dieser Ort eine Herausforderung ist, grundsätzlich für jeden, der dort arbeitet, weil er eben diese unglaublichen Ausmaße hat, was die Bühne betrifft. Und Kosky gelingt es wirklich auch noch mit Frank Irvin ist da zentral zu nennen, der Lichtdesigner an diesem Abend, der es eben schafft, aus diesem Kammerspiel wirklich die Intimität nicht rauszunehmen, im Gegenteil, das Ganze zu konzentrieren auf dieser Riesenbühne. Also das ist jetzt nicht nur konzeptionell, sondern einfach vom Handwerk schon, finde ich, eine sehr, sehr große Leistung. Ein winziges Pünktchen der Kritik wäre, dass man sagen könnte, gut, also man gewöhnt sich an diese Ästhetik und man weiß irgendwo, aha, es kommt die nächste Szene, nachdem der Vorhang sich wieder öffnet, haben wir ein neues Arrangement dieser Puppen, dieser Figuren. Andererseits geht es in dem ganzen Stück ja um die Gesellschaft, die eben in den Konventionen verharrt und diese Liebe auch unmöglich macht und um die Erstarrung der Gesellschaft und eigentlich aller Protagonisten. Von daher ist das ein, vielleicht ein bisschen, wenn man so will, eindimensionales, aber doch schlagendes Sinnbild für den ganzen Abend.
Musiziert haben die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Jakob Ruscha. Was findet er für einen Zugang zu diesem Thema?
Das ist ein sehr luftiger, farbiger Zugang durchaus. Wir sind ja da an einem, da beginnt ja diese Schaffensphase von Janáček, wo er seine eigene Musiksprache wirklich exemplarisch dann das erste Mal vorstellt. Also diese Verbindung aus einer Süffigkeit, auch durchaus aus großen orchestralen Ausbrüchen und dann eben Volksliedton-Elementen etwa. Das kommt hier, finde ich, exemplarisch wirklich rüber. Und es bezieht sich auch auf die Sängerbesetzung. Das ist ein kleiner Eindruck. Das ist jetzt Katja Kabanova im Duett mit Boris, ihrem Geliebten, den sie eigentlich nicht lieben darf. Da hören wir eben Corinne Winters und David Budd Philip als Boris. Man merkt auch hier diesen spezifischen, ja, expressiven Konversationsstil, könnte man vielleicht sagen, den Janáček da auch einsetzt. Sehr gut gesungen übrigens auch dann vom Rest des Ensembles, vor allen Dingen Evelyn Helicius. Das ist die biedere, böse Mutter Kamanica. Also ein rundum gelungener Festspielabend aus meiner Sicht.
Ganz kurz noch, Herr Fuchs, das war jetzt die dritte Opernpremiere. War das jetzt bis jetzt die beste oder wie würden Sie das kategorisieren?
Alle drei Produktionen waren festspielwürdig, alle drei hatten ihre Vorzüge und praktisch keine Nachteile. Ungewöhnlich, drei große Premieren, alle gelungen. Das schafft Salzburg, das schaffen andere Festivals in der Provinz etwa wie in Oberfranken eben nicht in diesem Sommer.
Jörn Florian Fuchs über Katja Kabanova, eine Oper von Leos Janáček, inszeniert von Barry Kosky für die Salzburger Festspiele. Ein Salzburg-Dauergast saß gestern auch im Publikum, nämlich der Tenor Jonas Kaufmann, der bei den Festspielen schon diverse Partien gesungen hat. Direkt vor dieser Opernpremiere gab er gestern zusammen mit dem Pianisten Helmut Deutsch einen Liederabend. Schubert, Schumann, Richard Strauss und andere standen auf dem Programm. Das Kunstlied kann ja durchaus auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vertragen. Und was man außerdem in puncto richtiges Klatschen von Jonas Kaufmann lernen kann, das weiß Bernhard Neuhoff.
Ein Liederabend ist etwas Intimes. Schließlich geht es um Lyrik, feinste Zwischentöne und Konzentration ohne Ablenkung. Und leider, aber das ist ein Missverständnis, hat diese Konzertform auch ein leicht elitäres Image. Jonas Kaufmann definiert sie anders. Auf eine unangestrengte und absolut stimmige Weise macht er aus dem Liederabend, in diesem Fall müsste es eigentlich Liedernachmittag heißen, etwas im besten Sinne Populäres. Und das, ohne den Liedern, diesen empfindlichen Gebilden, irgendetwas zuzumuten, was ihnen unangemessen wäre. Zusammen mit seinem langjährigen Liedbegleiter und Berater Helmut Deutsch hat er zwei Programmhälften mit romantischen Liebesliedern zusammengestellt. Die erste Hälfte ist bunt. Von Beethovens Adelaide geht es über Schumann, Brahms und Grieg bis Strauss. Nach der Pause gibt es dann ausschließlich Franz Liszt, dessen Lieder sind relativ wenig bekannt, obwohl er in diesem Genre einige seiner schönsten und inspiriertesten Stücke komponiert hat. Von Opernsängern, die gelegentlich auch mal Liederabende geben, ohne dass sie sich darauf spezialisiert haben, und genau so einer ist Jonas Kaufmann, hört man manchmal die Behauptung, Lieder seien ja eigentlich kleine Mini-Opern. Das ist natürlich falsch. Opern erzählen Dramen mit verteilten Rollen. In Liedern geht es um etwas völlig anderes, um Lyrik, um Gedichte, nicht um Rollenspiel. Jonas Kaufmann setzt zwar seine Stimme gelegentlich opernhaft ein, allerdings nur, wenn dies auch von den Komponisten so angelegt ist. Aber er beachtet immer mit feinem Gespür die Grenzen der Gattung. Ganz natürlich steht er da, ohne jeden Anflug von Schauspielerei lässt er Musik und Gedicht für sich sprechen. Und er schöpft seine dynamischen Möglichkeiten voll aus. Mit seinem mächtigen Forte imponiert er gern ein bisschen, was bei diesem Repertoire völlig in Ordnung geht. Liszt schreibt eben extrovertierter und opernnäher als Schubert. Aber Jonas Kaufmann geht auch in ein atemberaubendes Pianissimo zurück und zwingt das oft ziemlich unruhige Publikum, mucksmäuschenstill zu sein, was diesem nicht immer ganz gelingt. Als zwischen zwei Liedern Nachzügler geräuschvoll in den Saal kommen, ergreift Kaufmann die Gelegenheit und wendet sich ans Publikum. Er bedankt sich für den vielen Applaus und bittet darum, doch möglichst nicht nach jedem Lied zu klatschen. Er sagt es sehr wertschätzend, nicht belehrend. Und fast immer geht es dann auch gut. Nur vereinzelt wird von ganz enthusiastischen Fans doch nochmal in den Anfang des nächsten Liedes hineingeklatscht. Was wirklich schade ist, denn Kaufmann singt nach wie vor sehr kultiviert. Natürlich spürt man ständig, dass diese Stimme eigentlich für die große italienische Oper und die mittelschweren Wagner-Partien gemacht ist. Aber Kaufmann verfügt in der hohen Lage über ein sehr gut gestütztes Piano. Sein Kopfregister klingt körperhaft und natürlich. Gewisse Probleme in der Höhe gibt es allerdings bei mittlerer Lautstärke, denn dann nimmt Kaufmann die Bruststimme mit nach oben, was Kraft kostet und nicht immer wirklich rund und entspannt klingt. Fantastisch ist die mühelose Textverständlichkeit. Ohne die geringste Konsonantenspuckerei ist auch über die erheblichen Distanzen dieses Riesensaales jedes Wort präsent. Helmut Deutsch am Flügel scheint jede spontane Regung seines Sängers vorauszuahnen, als würde er immer schon eine Zehntelsekunde vorher wissen, was der gleich machen wird. Ja, romantische Kunstlieder sind eine der schönsten und emotionalsten Formen, Musik zu machen. Und die Konzentration, die das fordert beim Singen, Spielen und auch beim Hören, wird reich belohnt. Jonas Kaufmann gelingt es auf überzeugende Weise, ein wirklich großes Publikum dafür zu begeistern. Schon allein dafür hat er den Jubel am Schluss verdient.
Jonas Kaufmann mit einem Liederabend bei den Salzburger Festspielen. Bernhard Neuhoff berichtete. Von Österreich in die Schweiz an den Lago Maggiore. Die 75. internationalen Filmfestspiele in Locarno sind in der Halbzeit angekommen. Der erste deutsche Beitrag, der zu sehen war, heißt Human Flowers of Flesh. Gedreht hat ihn Helena Wittmann. Unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland ist vor Ort. Vielleicht können Sie uns erstmal erklären, Herr Suchsland, was es mit diesem doch etwas rätselhaften Titel auf sich hat. Human Flowers of Flesh, menschliche Blumen aus Fleisch, wenn ich das jetzt sehr wörtlich übersetze.
Ja, da geht's schon los. Also ich habe da auf keine klare Antwort. Und so ist eigentlich der ganze Film, aber im guten Sinn. Das ist ein Film, der uns ganz viel zeigt, weniger erzählt, als einfach zeigt, als gewissermaßen Fragmente bereitstellt, wie auf einem großen Tisch, wo das ausgebreitet ist, ohne erkennbare Ordnung. Und wir Zuschauer sollen dann die Puzzlesteine oder Fragmente zusammensetzen. Und da ist der Titel nur ein Hinweis. Man kann schon sagen, was da passiert und was, wenn man so will, unbedingt erzählt wird. Aber ich würde sagen, die Erzählung ist vielleicht das Unklarste an dem ganzen Film. Es ist ein Film, der von seiner Sinnlichkeit lebt, von ganz vielen sehr konkreten Eindrücken, von einem mittelmeerischen Lebensgefühl. Wir sehen eine Gruppe von Menschen, die sind alle relativ jung, die Ältesten vielleicht so Mitte 40, aber eher so in ihren 30ern. Die sind auf einem Boot und fahren von der französischen Südküste, von Marseille nach Nordafrika. Und dabei lesen sie, dabei erzählen sie Gedichte. Es gibt aber auch ganz alltägliche Verrichtungen. Es geht schon um so eine Bootsfahrt. Und im Hintergrund von all dem ist die Geschichte der Fremdenlegion. Man hat das vorher in der französischen Fremdenlegion, man hat das vorher in Südfrankreich gesehen, dass die dann mal an so einem Fort vorbeigehen. Da ertönen Lieder, melancholische Männerstimmen, die in einem Chor sehr sonderbare, sehr traurige Lieder singen, die eben aber doch vom Inhalt eher militärisch sind. Und das ist interessant, dass eine junge Frau, Helena Wittmann, in ihrem zweiten Spielfilm eigentlich so eine Faszination für Männerwelten, auch für Seemannswelten hier entfaltet und sich auf eine Suche begibt, auf die sie die Zuschauer mitnimmt und ihnen eben so im Grunde ihre Fragen ein bisschen vor die Füße wirft.
Im Grunde genommen hört sich das an wie die umgekehrte Erzählung dessen, was wir im Moment die ganze Zeit sehen, nämlich genau die umgekehrte Route. Auch da sind meistens Männer unterwegs, aber das hat nichts miteinander zu tun.
Sehr wenig. Man kann, ich glaube, da interpretiert man wirklich viel hinein. Man kann das schon tun. Das ist ein Film, der eben auch dem Zuschauer sehr viel Freiheit gibt. Das kann manchmal dazu führen, dass man als Zuschauer ein bisschen verloren ist. Es gibt solche Momente in Helena Wittmanns Film, aber gleichzeitig, dass man auch als Zuschauer ganz viele Möglichkeiten hat. Und das ist ja auch spannend. Filme können ja auch sehr leicht so eine Gewalt ausüben, die was Unangenehmes hat, dass sie den Zuschauer in eine ganz bestimmte Richtung drängen, in die er oder sie gar nicht gedrängt werden möchte. Und das tut dieser Film nicht, sondern es ist eine ganz bestimmte, ganz andere Art, auch neue Art von Kino, die relativ nah ist an dem, was wir auch aus Kunstinstallationen kennen, wenn wir uns mehrere Videowände vorstellen. Das tut Helena Wittmann nicht. Es ist natürlich eine Leinwand und es ist kein gesplitteter Bildschirm, aber es sind dann in diesem Bildschirm mehrere Möglichkeiten, sich Geschichten zu erzählen. Und das ist sicherlich ein Film, so wenig narrativ er ist, wie ich am Anfang gesagt habe, der doch zum Geschichtenerzählen einlädt, aber eben die Fantasie der Zuschauer selber herausfordert.
Es gibt auch zwei Beiträge aus der Ukraine. Einer davon läuft im Concorso Cineasti del Presente und heißt How is Katja? Worum geht es?
Ja, das ist eine Geschichte, der Film ist gedreht in der Zeit vor dem Krieg, das muss man sagen. Und es ist die Geschichte, die eigentlich ohne das Wissen um das, was dann kommen würde, einen sehr kritischen Blick auf die ukrainische Gesellschaft wirft. Eine junge Regisseurin, Christina Tinkiewicz, die erzählt von einer Frau, die so um die 40 ist, eine Ärztin, und ihre Tochter hat einen schweren Autounfall. Und dann sieht sie plötzlich das ganze Gesundheitssystem in seinem desaströsen Zustand von der anderen Seite. Und es wird sehr schnell klar, weil es dann auch um die Schuld an diesem Unfall geht, dass der Rechtsstaat in der Ukraine nicht funktioniert, dass diese ganze Gesellschaft von oben bis unten, von vorn bis hinten korrupt ist. Und das sieht man natürlich heute mit ganz anderen Augen. Und man fragt sich so ein bisschen, was ist das eigentlich, was wir Ukraine nennen und zu kennen glauben jetzt? Der Film zeigt eigentlich, dass die Ukraine sehr viel mehr Dimensionen hat als die, die wir kennen.
Ohne respektlos sein zu wollen, aber sind das eigentlich reine Solidaritätsbekundungen für den ukrainischen Film oder wären solche Filme auch im Programm, wenn es keinen Krieg gäbe?
Ich glaube das schon. Also dieser Film Where is Katja oder How is Katja ganz bestimmt. Und dann aber auch der Film Das Hamlet-Syndrom. Das ist ein Dokumentarfilm von zwei Leuten, die in der Polen, die in Berlin leben, die in der Ukraine gearbeitet haben und die eine Hamlet-Inszenierung beobachten. Und da geht es ganz klar um Kriegs- und Traumata und Gewalterfahrungen. Und auch das sehen wir heute mit anderen Augen. Aber es ist ein total spannender Film, der auch so spannend wäre, wenn es nicht die schrecklichen Ereignisse gäbe.
Rüdiger Suchsland berichtete für uns vom Locarno Film Festival. Mehr zum Wettbewerb dann nochmal am Freitag in dieser Sendung. Und auch dieses Festival kann wieder stattfinden. Es ist immerhin Deutschlands größtes Tanzfestival, Tanz im August. Insgesamt über 90 Aufführungen sind noch bis Ende des Monats in Berlin zu sehen, 22 Produktionen, einige davon als Uraufführung. Über den Auftakt und das Eröffnungswochenende berichtet Elisabeth Nehring.
Der Mann auf der Bühne wirkt hilflos. Sein Rücken ist leicht nach vorne gebeugt, die Schultern sind hochgezogen, sein Gang tastend und unsicher. Drei Schritte nach rechts, drei nach vorne, drei zurück. Die Spielfläche, auf der er sich befindet, ist offen und weit, sein Bewegungsradius aber extrem eingeschränkt. Auf die Rückwand wird ein Überwachungsvideo projiziert. Ein Mensch von oben gefilmt, in einer kleinen Zelle, in der er sich kaum bewegen kann. Jorungu Nanga, Straight Talk, auf Deutsch Klartext, heißt die Tanzproduktion, mit der die australische Company Marugeku zur Eröffnung des Tanz im August-Festivals nach Berlin gekommen ist. Selten war ein Titel deutlicher Programm als hier. Klartext reden. Über die Situation der indigenen Bevölkerung Australiens. Über Diskriminierungen und Kriminalisierungen. Darüber, dass junge Männer mit indigenem Hintergrund ungleich häufiger Gefahr laufen, in australischen Gefängnissen zu landen, als ihre nicht-indigenen Landsleute. Klartext sprechen, auch über die Not von Geflüchteten, die auf der Suche nach Asyl in den berüchtigten Camps vor den australischen Küsten landen und dort oft jahrelang ohne Aussicht auf ein normales Leben interniert werden. Für Klartext entwickeln die beiden künstlerischen Leiterinnen und das diverse Ensemble von Marugeku deutliche Bilder und zum Teil drastische Szenen. Menschliche Existenzen, die unter unsichtbaren Schlägen zucken, sich vor Schmerzen winden, sich dann aber zum gemeinschaftlichen, sogar freudvollen Protest zusammenfinden, die Fäuste recken und gleichzeitig kraftvoll das Leben feiern. Straight Talk ist ein stürmisches Stück, mehr politischer Aktivismus als ästhetische Sublimierung, zuweilen so direkt, dass es platt wirkt, dann wieder faszinierend in der Vielfalt der Formsprachen. Es ist ein starker Festivalauftakt, der deutlich macht, dieses Mal gehören auch die großen Bühnen jenen Positionen, die im westlich dominierten Festivalzirkus des zeitgenössischen Tanzes sonst eher am Rande vorkommen. Virve Suttinen, die Tanz im August nun im 9. Jahr künstlerisch verantwortet, rückt in ihrer bedauerlicherweise letzten Ausgabe gesellschaftspolitische Fragen entschieden ins Rampenlicht. Dazu gehört auch, wer wann welche Bühne bekommt. Und so war es nur folgerichtig, dass am zweiten Abend der senegalesisch-französische Choreograf Amala Dianoa im H1 ein Gemeinschaftswerk dreier Choreografinnen aus Mali, Burkina Faso und dem Senegal zeigte. In schwarz-weiß-roten Kostümen mit konstruktivistischen Mustern bewegen sich 9 TänzerInnen über die Bühne. Sie kommen aus dem Hip-Hop, dem zeitgenössischen und traditionellen Tanz und verbinden all diese Stile virtuos miteinander. Stampfen und schwingen, posen und rotieren, schütteln und schlagen. Das Bewegungsvokabular ist reich und eklektisch. Aller Narrative entkleidet, gewinnt die Choreografie eine erfrischende Abstraktion, gepaart mit einer überaus beeindruckenden Gruppendynamik. Kaum vorstellbar, dass die verschiedenen Teile dieser Produktion zu verschiedenen Zeiten und an unterschiedlichen Orten entstanden sind und erst kurz vor der Premiere zusammengeführt wurden. Nach 2 Pandemie-Ausgaben ist Tanz im August wieder in ganzer Fülle zurück. Virve Suttinen nimmt auch den feministischen Faden wieder auf, wozu in diesem Jahr unter anderem die Retrospektive der hierzulande nicht allzu bekannten Choreografin Christina Caprioli gehört. 22 ihrer interdisziplinären, in vielfachen Kooperationen seit 2002 entstandenen Arbeiten wird man über die Länge des Festivals zu sehen bekommen. In den ersten Long-Term-Performances, die am Eröffnungswochenende in den Kindl-Ausstellungshallen zu sehen waren, vereinen sich spröde Sachlichkeit und sublimer Witz auf eine Weise, die Lust macht, den Kosmos der Caprioli weiter zu erkunden.
Über die ersten Produktionen bei Tanz im August berichtete Elisabeth Nehring. Orchester und Musikensembles werden bei der Entwicklung neuer Konzepte mit insgesamt fast 5 Millionen Euro vom Bund unterstützt. Mehr jetzt in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
16 Klangkörper bekommen jeweils bis zu 400.000 Euro, um innovative Arbeitsweisen, Programme und Projekte der kulturellen Bildung und der Diversität umzusetzen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth teilte das heute mit. Unter den Begünstigten sind die Dresdner Philharmonie, das Philharmonische Orchester Altenburg-Gera, das Freiburger Barockorchester und das Jewish Chamber Orchestra. Christoph Grunenberg, das ist der Direktor der Kunsthalle Bremen, der veröffentlichte am Wochenende im Weserkurier einen Appell. Auf zur Documenta. Tolle Erfahrungen könne man da in Kassel machen. Jenseits von Antisemitismus-Skandal und Leitungsproblemen gäbe es da auch Kunst.
Darum geht es mir, dass man, wenn man wirklich mitreden will, und in diesem Fall können wir es tatsächlich direkt erfahren, können uns eine eigene Meinung bilden, da sollten wir die Gelegenheit wahrnehmen und tatsächlich aktiv an diesem Prozess teilnehmen.
Sagt Christoph Grunenberg aus Bremen. Es sind 4 zarte, besinnliche Terrakotta-Figuren auf Holz des expressionistischen Bildhauers Ernst Barlach, die künftig im Güstrower Atelierhaus des Künstlers zu sehen sind. Sie wurden 1927 für einen Wettbewerb anlässlich des 100. Todestages von Ludwig van Beethoven angefertigt und sollten für das Berliner Beethoven-Denkmal sein, zu dem es aber nicht kam. Später bildeten sie einen Fries der Lauschenden. Die Kulturstiftung der Länder, die den Erwerb unterstützt hat, teilte das heute mit. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung gibt morgen bekannt, wer den renommierten Georg-Büchner-Preis 2022 bekommt. Natürlich berichten wir in Kultur heute darüber. Der Büchner-Preis zählt ja zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Und seit 1951 vergibt die Akademie den Preis an Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die in deutscher Sprache schreiben. Manche Darsteller sind den Zuschauern nur aus Nebenrollen bekannt und in Erinnerung. Etwa in den 1980er Jahren, da machte die Serie Magnum nicht nur den großgewachsenen Schnauzbartträger Tom Selleck bekannt, sondern auch seinen Mitstreiter und Hubschrauberpiloten T.C. hieß der, Theodore Calvin. Er wurde vom Schauspieler Roger E. Mosley dargestellt. Mosley ist am Wochenende im Alter von 83 Jahren gestorben. Das Nolde-Haus in Seebühl ist nach 2-jähriger Sanierung wieder für Besucher geöffnet. Das ehemalige Wohn- und Atelierhaus des Künstlers ähnelt nun deutlich mehr dem ursprünglichen Zustand. Gäste können es ab morgen bis zum 31. Oktober dann als Architektur pur erleben. Denn Werke des Malers sind noch nicht wieder in dem Gebäude zu sehen. Sie sind seit März im Besucherforum untergebracht. Im kommenden Jahr soll dann auch die Jahresausstellung wieder im Nolde-Haus beherbergt sein.
Michael Köhler mit den Kulturmeldungen. Die SPD geht gnädig mit ihrem Altkanzler um und der amtierende Kanzler wird möglicherweise vom Cum-Ex-Skandal eingeholt. Mehr dazu in den Informationen am Abend mit Bettina Klein nach den Nachrichten. Ich bin Anja Reinhardt, danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.